Moin und herzlich willkommen zum CO2-neutral Corporate Sustainability Briefing, unserem Format abseits des Interview-Podcasts. Und ja, endlich geht's hier auch wieder los. Und endlich ist auch die liebe Alexandra wieder am Start. Freue ich mich auch. Julia hatte ich ja vertreten die letzten zwei Male, was auch super war. Auch tolle Folgen, wie ich finde. Und heute geht's aber wieder mit dir weiter.
Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin wohl erholt und habe natürlich auch eure Folgen verfolgt und kann das nur bestätigen. Es waren super CSB-Folgen und trotzdem freue ich mich, dass ich endlich wieder am Start bin.
Na klar. Was hast du uns heute mitgebracht? Wir fangen an mit News, oder?
Genau, ja. Was war da los in den letzten Wochen? Also mein LinkedIn war gepackt mit Bildern und Aufrufen und Posts bezüglich EMPCO, zum Beispiel Rittersport, welche die Aussage 100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug auf Schokoladenverpackungen überklebt haben. Oder auch Einhorn, die kennt man so von Tampons, Kondome, die ein Super-Saver-Programm gestartet haben, um 2 Millionen Tampons aus ihrem Lager zu verkaufen zu bekommen. Und am 27.09., also genau in einem Monat, ist es denn soweit, denn die EMPCO wird dann in Deutschland verpflichtend, verbindlich. Und bis dahin versuchen betroffene Unternehmen zum einen noch rechtskonform zu werden und zum anderen Lagerbestände zu verkaufen. Das ist wirklich gerade ein großes Schauspiel, würde ich sagen.
Ja, das ist auch so interessant, was ja uns Konsumentinnen auch so direkt sozusagen, es ist so sichtbar, finde ich, in dem Fall. Das haben wir ja auch nicht so oft, finde ich, am Ende.
Definitiv. Und trotzdem bin ich so happy, dass die EMPCO eintritt, denn die Zeit allgemeiner Nachhaltigkeitsclaims endet nun endlich und Aussagen wie nachhaltig, klimaneutral, umweltfreundlich kann man halt nicht einfach mal so irgendwo hinschreiben, sondern man muss sie wirklich gut begründen können und das ist ein toller Fortschritt.
Absolut.
Naja, dann kein toller Fortschritt sind die... sind die USA, die Mitte August den Druck auf die EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung erhöht haben. Da hat der US-Botschafter Andrew Puster oder Potster, wie auch immer man ihn ausspricht, die Europäische Union aufgefordert, die CSRD und die CS3D an die Vereinbarungen des transatlantischen Handelsabkommens anzupassen. Und es wird hier kritisiert, diese extraterritoriale Wirkung der Richtlinie. Da habt ihr letztes Mal auch schon drüber gesprochen, diese Non-EU-Companies. Die Reaktion aus Brüssel fiel bemerkenswert eindeutig aus. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, ich zitiere, weder unser Regelwerk noch unsere regulatorische Autonomie stehe zur Verhandlung. Wenn sie doch mal so klipp und klar in der Omnibus-Debatte gewesen wären. Ja, dann kurz und knapp, es sei einmal noch erwähnt, aber ich glaube, alle wissen es mittlerweile, seit dem 12. August gelten erste Anforderungen der Europäischen Verpackungsverordnung, PPWR. Wir haben auch echt ein paar Kunden, die davon betroffen sind und die Nachhaltigkeitsmanagerinnen berichten von großen Fortschritten, die erreicht werden. Vorher immer so Streitereien mit Logistik und dem Einkauf über Verpackungen und schwupps ist so eine Regulatorik da, geht dann doch die Umstellung leichter. Also jetzt wird umgesetzt und Verpackungen werden künftig stärker unter den Gesichtspunkten Recyclingfähigkeit, Materialeinsatz, Wiederverwendung und Kreislauffähigkeit bewertet. Auch hier großer Fortschritt, wie auch die EMPCO. Ja, rückschrittlich ist tatsächlich die Debatte, die am 5. August stattgefunden hat. Hier hat die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex Änderungsvorschläge für den Kodex veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Und der Vorschlag sieht vor, dass zwei zentrale Nachhaltigkeitsbezüge gestrichen werden. Das eine ist, dass in Empfehlung C1, so heißt das, soll künftig nicht mehr ausdrücklich gefordert werden, dass Aufsichtsräte über Kompetenz zu den für das Unternehmen relevanten Nachhaltigkeitsfragen verfügen. Und Empfehlung D2 soll zudem der Hinweis entfallen, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung Teil der Rechnungslegungsexpertise sein sollten. Also auch hier will die Regierungskommission, die dahinter steht, deregulieren Und das ist natürlich wirklich ein ziemlich schwaches Zeichen, wie ich finde. Denn Kompetenzen in Aufsichtsgremien sollten definitiv auch Nachhaltigkeitskompetenzen inkludieren. Und ich finde, auf die Frage, müssen wir Nachhaltigkeitsexpertise im Aufsichtsrat haben, sollte immer die Antwort ja lauten, vor allem in diesen Zeiten. Und dann ebenfalls lautet vielleicht ja eher die Frage nach vor allem auch diesem Sommer. Können wir uns wirklich leisten, bei Klimaresilienz und auch Transformationsfragen darauf zu verzichten? Weiß nicht, welcher Lobbyverband da wieder hinter steckt, aber das ist, könnte eigentlich auch schon das Low des Monats sein, aber das kommt noch.
Ein schöner Übergang, die Highs and Lows. Ich weiß gar nicht, mit was du anfangen magst.
Ja, ich habe tatsächlich ein High und Low in einem, vielleicht auch so ein bisschen aus Zeitgründen. Ich feiere natürlich überhaupt nicht den Inhalt ab, das ist also das Low, aber die News-Coverage, also sensationell, in welchen Zeitschriften und auch Magazinen über diese Hitzewelle Europas berichtet wird, das ist mein Low. Das ist natürlich fürchterlich und auch darüber habt ihr ja letztes Mal schon gesprochen. Aber die Financial Times, Reuters, New York Times und Co., alle berichten sie über diese Hitzewellen und bringen sie auch direkt in Relation zur Klimakrise. Dass wir das erwarten können von der Zeit, ist ja klar so, aber ich finde es schön, schön zu sehen, dass auch andere Medien einfach das Thema aufgreifen und nicht nur Sensationsjournalismus betreiben, sondern auch das aus dieser wissenschaftlichen Brille berichten. Die Financial Times war es, die dann tatsächlich geschrieben hat, dass Unternehmen Hitze, Dürre und Waldbrände so, inzwischen so häufig wie nie zuvor in ihren Quartalsberichten erwähnt haben. Und es schwirren ja auch überall Zahlen von Milliarden von Euro rum, ne, zu den Ernteausfällen und so weiter und so fort. Und ich denke, was wird sich daraus ergeben, dass wir einfach noch viel mehr Anfragen bekommen werden zu Themen wie Klimaanpassung, Klimarisikoanalysen. Ja, dass diese Themen wirklich zu einem zentralen Management-Thema werden. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die CSB-Folge erinnerst von Januar, wo wir über das World Economic Forum gesprochen haben, aber da gab es ja auch diese Hot-Topic-Liste und die Hot-Topic-Liste der nächsten 5 Jahren. Und auf die Hot-Topic-Liste des Jahres waren ja so alle klima-related Topics so runtergerutscht und auf der Top für 5 Jahren waren die aber irgendwie, ich glaube, 9 von 10 Themen waren alle klima related. Und es ist einfach so krass, ne? Kannst natürlich dir wünschen, dass das erst in 5 oder 10 Jahren relevant ist, aber leider ist es halt jetzt schon relevant und man muss sich dem halt annehmen.
Voll spannende Info, dass das so oft schon vorkommt, ja, weil es einfach zeigt, ne, es geht wirklich jetzt ins Business wieder rein, ins Geschäftsmodell rein und das ist einfach ein Risiko, das anders betrachtet werden muss in Zukunft, ne?
Ich meine, selbst für ein Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, wie fett ist das? Relevant. Nicht nur, was passiert mit unseren Kunden und deren Geschäft, sondern auch, was ist mit unseren Mitarbeitenden? Wie können wir unser Büro so gestalten, dass wir hier noch arbeiten können und so fort?
Ja, absolut.
Ja, dann kommen wir zu der schönen Kategorie Learning des Monats. Die kommt ja manchmal noch vor und heute ist es soweit, sie ist wieder da. Und zwar habe ich einen LinkedIn-Post von James Martin entdeckt. Das ist ein ganz großartiger Mann, der recht viel in Richtung AI, Tech und Nachhaltigkeit macht. Und der hat unter anderem auch ein Panel geleitet bei der Change Now. Das ist ja auch schon ein Weilchen her im Frühjahr, aber hat dazu gerade diesen LinkedIn-Post veröffentlicht vor ein paar Tagen. Und auf dem Panel oder auf dieser Konferenz untersuchte er, wie Nachhaltigkeits- und Klimaprofis auf das Thema AI blicken. Und das Ergebnis aus seiner Publikumsumfrage war recht bemerkenswert, denn nur ein Drittel der Befragten wussten, dass KI-Systeme um ein Vielfaches der Ressourcen früherer IT-Anwendungen benötigen. Die Mehrheit nutzt AI bereits regelmäßig und gleichzeitig wünschen sich viele mehr Wissen darüber, wie KI verantwortungsvoller und auch ressourcenschonender eingesetzt werden kann. Er erwähnt, dass die Nachhaltigkeitsdebatte rund um KI halt häufig sich ausschließlich auf den Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren konzentriert. Aber eigentlich sollte die Diskussion viel breiter gedacht werden. Zum einen, wie viel Billionen von Dollar und Euro in AI eigentlich investiert werden, Dann, wie das in Relation zu diesen Hitzewellen steht, die gasbetriebene Stromversorgung, aber natürlich auch die sozialen Faktoren wie Clickworkers und so weiter und so fort. Also die zentrale Frage in dieser Debatte sollte eigentlich lauten, welche gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen entstehen durch die massive Skalierung von AI. Was ich in dem Zusammenhang noch spannend fand, bei ihm zu lesen, ist, dass in den USA Rechenzentrumsprojekte im Umfang von 130 Milliarden US-Dollar aufgrund lokaler Proteste gestoppt wurden. Gaga. So. Und da finde ich auch interessant einen Ansatz, den er erwähnt, dass gerade diskutiert wird in dieser Sustainability AI Community, dass Rechenzentrumsbetreiber doch eine Art sozialen Vertrag mit den betroffenen Regionen abschließen sollten. Mhm. Ja, also neue Rechenzentren sollen nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch nachweisbar zur lokalen Wertschöpfung, Energieversorgung und Nachhaltigkeit beitragen. Und das finde ich so spannend gerade, was da einfach auch abgeht und wie sich der Druck auch erhöht und das so die Zeit von, hey, wir machen einfach, wie wir es wollen, auch irgendwie so ein bisschen zu Ende gehen und dieses Hinterfragen doch mehr und mehr auch in den Vordergrund rückt. Ja, und das hätte eigentlich auch schon unsere AI- und Nachhaltigkeit-Kategorie sein können, aber es gibt mittlerweile da so viel Spannendes zu erwähnen, weshalb ich doch mit der Kategorie abschließen möchte. Und zwar, ich habe mir darüber auch schon sehr viele Gedanken gemacht und mich ausgetauscht, denn was ist eigentlich mit Scope 3, wenn es um AI geht? Ne? Also immer mehr Unternehmen stellen dieselbe Frage, auch bei mir, müssen wir eigentlich die Emission unserer KI-Nutzung offenlegen? Und die Antwort darauf lautet ja und nein. Ja, weil die Emissionen bereits heute in Scope 2 und 3 enthalten sind. Aber nein, wir haben halt bislang gar keine standardisierte Methodik entwickelt, um die Emissionen einzelner KI-Anwendungen sauber zu berechnen.
Mhm.
Das finde ich irgendwie krass, ne? Dass wir das einfach jetzt schon so mittendrin in unserem Arbeitsalltag, in unserem Ressourcenverbrauch und schwimmt immer noch so anonym mit. Spannend ist dabei, finde ich, noch eine zweite Debatte. Das ist ein Forschungsergebnis aus dem Nature, wie nennt man das nochmal?
Journal?
Journal, genau. Aus dem Nature Journal.
Gemeinsam schaffen wir das.
Genau. Und das zeigt, dass die eigentlichen Klimaauswirkungen von KI möglicherweise nicht durch Rechenzentren alleine entstehen, sondern durch sogenannte Zweitrundeneffekte. Beispielsweise kann KI die Effizienz fossiler Förderung erhöhen und dadurch zusätzliche Emissionen verursachen.
Mhm.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Also welche wirtschaftlichen Aktivitäten beschleunigt KI eigentlich und wie trägt diese Beschleunigung dann wiederum wieder zu der Klimakrise bei? Und klar. Also das macht ja total Sinn, ne? Wenn ich ein unnachhaltiges Geschäftsmodell habe und da noch KI effektiv draufpacke, Prozesse besser mache und einfach Effizienzhebel höhe, dann steigern sich natürlich auch die Emissionen dadurch. Also das ganze Thema Emissionen, Scope 3, aber auch Geschäftsmodelle, Wirkung von KI auf Geschäftsmodelle, ein Fass ohne Boden. Und sicherlich auch etwas, was wir uns bei FED anschauen werden in der Zukunft, um auch unsere Emissionen besser zu messen.
Ja, und es gehört einfach zum vollständigen Bild dazu, ne? Und klar sind wir auch als KI-Beratungshaus, also wer hätte es gedacht, sind wir natürlich auch überzeugt davon, dass das ganz viele Potenziale eben mit sich bringt und ein tolles Werkzeug sein kann. Nur genau davon eben auch nicht außer Acht lassen, was es natürlich auch für andere Konsequenzen hat an Stellen. Und deswegen finde ich das total spannend. Und ich merke auch sozusagen, dass wir jetzt auch im Gespräch mit Unternehmen, ne, so ein bisschen aus dieser Phase, wir machen jetzt einfach, probieren sozusagen, da guckt man auch nicht wirklich auf weder Emissionen noch irgendwelche anderen Kosten noch irgendwelche anderen Ineffizienzen, die man dadurch auch vielleicht kreiert oder kreiert hat innerhalb von Unternehmen. Und das hat jetzt aber diesen Reifegrad sozusagen haben wir jetzt erreicht, um diese nächste Stufe zu gehen. Und ich glaube, da ist dann so ein vollständiges Bild. Und ich finde es ja ganz interessant, dass irgendwie unter Responsible AI oder so das auch nicht heißt, du nicht nutzen, das ist böse, sondern im Gegenteil, lass es uns so richtig nutzen und auch einfach der Konsequenzen bewusst sein. Mehr ist es ja gar nicht am Ende.
Definitiv.
Das wird noch sehr spannend, da freue ich mich selber und so einen Austausch, den wir auch gerade so intern haben, dann werden wir auch bestimmt bald dazu nochmal hier was berichten. Aber es gehört für mich zum vollständigen Ansatz einfach dazu.
Das war's auch schon.
Alex, lieben Dank. Das war schon wieder gebündeltes Wissen, würde ich sagen. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde.